Dude, my favorite type of weed is Cocaine. Mit diesem Zitat von Theo Von, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ungefährliches Halbwissen. Wir sind wie jede Woche Henny und Phil. Und Henny, ich muss sagen, Theo Von spricht mir aus der Seele, Alter.
Wer ist Theo Von? Ist es der Von, der NFL-Spieler?
Nee, Theo Von ist ein Stand-Up-Comedian. Der kommt aus Louisiana und hat auch so ein, aus New Orleans. Und der hat auch so einen thick southern Accent. Und was ich am meisten mag, er hat halt so ein Fokuhila. Also so richtig Panne.
Sehr gut.
Wie geht's dir, mein Großer?
Oh, gut. Ja, es ist tatsächlich relativ stressig bei mir, weil jetzt doch ich selbst eigentlich viel machen muss. Mhm. Das heißt, ich muss auch für mich selbst planen, für mich selbst auch die Sachen machen. Und das ist etwas, was mir ja gar nicht liegt. Das heißt, von außen ist nur so ein Druck, so von wegen, irgendwann musst du damit fertig werden, aber wie mach halt irgendwas. Und da ist dann schon, dass ich mir da irgendwie viel Selbststress auch gebe. Aber
das braucht man manchmal.
Eigentlich. Ja, genau. Deswegen, wenn das alles auch immer nur so easy gehen würde, ist vielleicht auch scheiße. Mm. Dann weißt du ja auch, dass du irgendwie auf dem falschen Weg bist. Mm. Deswegen, nee, mir geht's gut. Es läuft auch, es kann immer besser laufen, aber es läuft. Und solange es läuft, wie auf der Toilette, solange es läuft, ist alles gut.
Ja, und wenn es zu oft läuft, ist auch nicht gut, ne?
Ja, was heißt oft? Also wenn ich auf der Arbeit war, ich häufiger auf der Toilette anzutreffen als irgendwie vor der Maschine oder so. Deswegen weiß ich nicht.
Okay, fair point.
Funny Story dazu. Bei mir auf der Arbeit war es immer relativ offensichtlich, dass gegen 7 Uhr, 5 vor 7, wusste man, okay, der eine Kollege von mir geht da kacken. Und ist er da kacken gegangen und war dann so, wo ist er denn? Wo ist denn der Lukas? Und so, Lukas, der ist kacken. Und dann so, Viertelstunden später kommt er wieder so, jo. Und das war jetzt jeden Tag um 7 Uhr morgens. Also schon nicht schlecht.
Hört dein ehemaliger Arbeitgeber den Podcast und wir müssen den Namen jetzt bleepen oder ist das eh okay?
Ich habe den Namen extra geändert.
Smarty Pants, Alter, Smarty Pants.
Ja.
Ja. In Wirklichkeit heißt er nämlich Lukas. Wait, what?
Mit C und nicht mit K.
Ihr Opfer.
Oh, verarscht.
Got you, ihr Opfer, Alter.
Ja.
Oh Mann, es tut mega gut, dich zu quatschen, Alter. Ich hab das vermisst, ey.
Ja, doch, das stimmt. Das ist, es tut dann auch einfach gut, so ein bisschen Freischnauze, irgendwas zu reden, so loszuwerden, was auch immer los ist.
Oh, dann ist der Staat einen da zensiert.
Das tut gut.
Sorry.
Ja. Aber wie geht's dir? Was ist bei dir los? Du sitzt mir ein bisschen fesch, meine Mama würde sagen, bubelehaft vor mir.
Bubelehaft, okay.
Wie geht's dir?
Also vielleicht für euch da draußen, um hier mal ein auditives Bild zu zeichnen. Also ich habe einfach nur eine Krawatte mit Krawattennadel an und ein Hemd. Keine Hose, by the way. Keine Hose. Und meine linke Nuss hängt auch aus der Boxershort raus. Moment. Okay. Hätten wir das? Da haben wir die letzten zwei Zuhörer ausgemacht. Gut, Alter. Gut, danke.
Aber die Zuhörerinnen sind noch drin.
Also, maybe, yeah. Ja. Ganz kurze Sidebar, bevor wir darauf einsteigen. Würdest du zustimmen, dass sogar ein extrem ästhetischer Mann so ab Bauchnabel bis Mitte Oberschenkel nie ästhetisch ist?
Ja, nee, würde ich gar nicht mitgehen.
Okay.
Denn überleg dir das mal, wie häufig, was heißt wie häufig, aber kennst du es nicht auch, dass dann irgendwie Mädels dir erzählen, so nee. Von wegen, hey, also, okay, ja, dann, okay, hat sich das damit auch schon erledigt. Nee, aber das Mädel auch von wegen, oder Mädels meinen so von wegen, ja, meine Vagina ist total hässlich oder alles total hässlich und Und nicht nur das, auch so von wegen, ich habe voll Zellulite, also man muss ja nicht nur auf die Geschlechtsorgane reduzieren, sondern Geschlechtsorgane, Geschlechtsmerkmale reduzieren, sondern kann auch eben sagen, ey, ich habe voll Zellulite, aber als Typ, hä, überhaupt nicht, voll schön. Und dann ist es vielleicht einfach, weil wir uns als Männer nicht vorstellen können, dass, außer du bist schwul oder bi oder irgendwas, dass für Frauen eben auch Penisse schön sind?
Glaube ich halt eben nicht. Also ich glaube sogar, ein richtig ästhetischer Penis und Sack ist immer noch nicht so ästhetisch wie eine hübsche Miss Priscilla.
Ja. Philosoph- nee, da spricht der Bigot in dir.
Okay, verstehe. Glaubst du, das ist meine unterdrückte Homosexualität, dass ich da so eine Ästhetik-Projektion...
Genau, du versuchst es jetzt ja vehement zu widersprechen, dass das schön sein kann. Mhm. Also du sprichst dem ja sozusagen die Menschlichkeit ab.
Das ist ein offensichtlich.
Ich glaube schon, dass da so versteckte Gefühle sind, die du versuchst eben weiter runterzudrücken, damit die nie an die Oberfläche kommen.
Mhm.
Das, doch.
Okay.
Aber wer bin ich schon außer Hendrik Freud?
Hendrik Freud ist auch geil, Alter. Ja, um ehrlich zu sein, bevor wir hier gerade etabliert haben, dass ich ein closeted gay man bin, der deswegen offensichtlich homophobe Gedanken und Äußerungen hat und tätigt, ging es mir eigentlich sehr gut, Alter. Ich habe tatsächlich wie so ein kleiner Besser-Mensch am Wochenende ein bisschen meine Diss vorangetrieben. Also ich war schön brav am Schreiben. Und es ist aber nicht so, dass es mich abgefuckt hat, so samstags, sonntags quasi zu arbeiten, sondern irgendwie hat es mir voll getaugt. So zwischendurch auch Freunde auf dem Café getroffen und mit einem Kumpel beim Sport gewesen. Und es war, obwohl es technisch gesehen wie ein Arbeitstag war, war es irgendwie ein nices Wochenende. Und ich bin ziemlich gut erholt, Alter. Also can't complain.
Das hört sich tatsächlich ganz gut an. Und du bist nicht nur, dass du da irgendwie Spaß dran hattest oder beziehungsweise überhaupt nur dran gesessen, bist du auch ein bisschen vorangekommen, was deine das angeht, oder?
Ja, ich finde das irgendwie voll schwer so zu beurteilen. Also ich habe übelst viel zu Papier, also virtuell in LaTeX zu Papier gebracht. Aber ich habe irgendwie so ein bisschen das Problem, weil, also wir schreiben ja kumulativ, das heißt, wir haben irgendwelche depperten Paper in den letzten Jahren erarbeitet und ballern die dann irgendwie in ein Riesendokument, machen eine Einleitung, eine Diskussion und müssen da irgendwie so eine kohärente Story basteln. Und bei mir ist das irgendwie voll problematisch, weil die alle drei thematisch komplett unterschiedlich sind und da so eine Story zu bauen ist halt zum einen schwer, aber zum anderen musst du halt auch relativ viele Grundlagen machen. Und keine Ahnung, ich erwische mich halt dabei, so wie ich dann ein Kapitel über Laserphysik schreibe. Also erstmal komme ich überhaupt drauf, dass ich noch weniger Ahnung von Laserphysik habe, als ich gedacht habe. Und dann, sobald ich es geschrieben habe, weiß ich immer nicht, hä, war das jetzt zu tief? War das jetzt zu wenig tief? Reicht es so, um die Einleitung zu machen in, was wir da in dem Paper publiziert haben? Das ist irgendwie so, also weißt du, was ich meine? Ich habe Schwierigkeiten zum merken, ob ich jetzt so ein Standardwerk für irgendwas schreibe oder ob ich einfach nur, weil man will ja auch nicht so ein aufgeblasenes Stück Scheiße dann nachher abgeben, sondern das soll ja so lang wie nötig sein, weißt du?
Ja.
Und
ja,
das ist halt irgendwie schwierig abzuschätzen. Deswegen schreibe ich jetzt erstmal runter und dann wird gekürzt am Ende.
Genau, eben. Erstmal sowieso erstmal alles, was man weiß, auf Papier bringen. Deswegen die drei DIN A4 Seiten kannst du dann da füllen und das war's.
Schaffst du drei Seiten? Aber, drei ganze Seiten?
Ja, Areal, Schriftgröße 56.
Ah, okay.
Zweifacher Zeilenabstand.
Now we're talking, baby.
Aber das Einzige, was ich tatsächlich davon weiß, oder ich habe da natürlich wenig Ahnung von, das Einzige war eben mein Bruder, der hat dann ja auch irgendwann seine Dissertation verteidigen müssen. Mhm. Und da hat er gesagt, er wurde auch so richtig, was weiß ich, aus dem ersten, zweiten Semester naturwissenschaftliche Grundsachen gefragt.
Oh mein Gott.
Bei der Verteidigung des Doktors. Und das ist so, what the fuck? Also manchmal sind die da, reiten die da wohl scheinbar auch auf solchen absoluten Basics-Grundlagen rum.
Mm.
Deswegen vielleicht, ja, ein bisschen eben, gerade was Laserphysik angeht, was ja nicht unbedingt, ich sag mal, Grundwissen ist, Grundlagenwissen, hat man ja in der Schule zum Beispiel gar nicht. Und ich weiß nicht, ob man dann sozusagen von Schulwissen aufbauen muss oder ob man sagen kann, hey, alles, was im Bachelor, Master dran kam, kann man voraussetzen. Das
Das ist,
keine Ahnung.
das wäre bei mir halt relativ geschissen, weil ich halt so immer was anderes gemacht habe. Also ich bin ja so reingestolpert quasi in die in Physik, pure Physik. Und ich weiß nicht, also dadurch, dass halt so Machine Learning dabei ist, so Computer Vision, Image Processing, dann so klassische Signalverarbeitung und dann halt eben auch ganz viel so Optik-Zeugs, das könnte halt alles kommen. Also ich habe richtig Schiss vor meiner Verteidigung, vor meiner Defense, weil. Keine Ahnung, wenn die mich reinreiten wollen, die kriegen mich bei irgendwas. Ich kann ja nicht auf alles vorbereitet sein. Also ich kann nicht mal auf das vorbereitet sein, was die mir sagen werden. Let alone more than that. Naja, wird schon gut gehen, wird schon gut gehen.
Eben. Hast jetzt ja auch noch ein bisschen Zeit. Geht durch sieben verschiedene Hände, die sich das immer wieder durchlesen und dann da bestimmt schon ein paar Tipps haben. Als auch hast ja vielleicht ein paar Vorgänger, mit denen du da mal zwei, drei Wörter drüber reden kannst. Hey, wie lief das bei dir ab? Wie könnte das bei mir ablaufen? Und dann bleibt es dabei, du musst danach für Kuchen und Bier sorgen. Und das war's.
Ja. Ja, bei uns ist das tatsächlich, weil es so interdisziplinär ist, ein bisschen beschissen, weil ich werde einen Prüfer haben, der Arzt ist, also irgendein klinischer Professor oder Professorin und dann jemand mit einem technischen Background. Das kann halt echt alles sein von jemandem, der einen AI-Background hat, zu jemandem, der einen Informatik-Background hat, zu Low-Key, Hardcore-Physik und dann halt mein Hauptprüfer, der Physiker ist. Also, naja. Aber wie hat Churchill so schön gesagt, we cross that bridge when we come to it.
Vielleicht als positiver Anreiz macht oder weißt du, ob ihr dann normalerweise irgendwelche bestimmte ja, Rituale habt, wenn jemand seinen Doktor bestanden hat? Weiß nicht, bei meinem Bruder, der ist in so ein Pappmaché-Aufsteller-Dings reingesetzt worden und wurde mit Wasserballons abgeschmissen, bis eben seine Pappmaché-Aufsteller zerstört war und er über und über nass war mit Wasser. Also, habt ihr da irgendwelche Sachen?
Leider nicht. Leider ist das, glaube ich, recht uncool bei uns. Also es ist halt so der Klassiker, du verteidigst, dann, wenn es Erfolg, also dann werden halt, ist ja eine öffentliche Veranstaltung, dann werden alle gebeten, bis auf die Prüfer den Raum zu verlassen, dann wirst du halt reingebeten, dann wird gesagt, Alter, du Vollidiot, du hast die letzten 4 Jahre deines Lebens verschwendet, verpiss dich, durchgefallen. Und dann in der Regel gibt es dann halt, keine Ahnung, riesen Applaus und man säuft sich halt irgendwie mit Sekt und Champagner und hast im Steck, in meinem Fall Sekt, sind wir uns ehrlich. An, aber das war's tatsächlich. Also wir haben keine so coolen Traditionen, dass du irgendwie im Stuhl durch die Gegend getragen wirst oder mit Wasserballons abgeworfen wirst oder zwei Buttplugs gleichzeitig in deine Harnröhre schieben musst. Leider nichts davon.
Ja, es ist jetzt relativ schwierig. Also bis auf das Letzte, was du gesagt hast, eben mit Sekt sich besaufen, klingt nicht besonders toll. Einen Applaus zu bekommen, klingt nicht so toll. Gesagt zu bekommen, dass man scheiße ist, das sage ich, das passiert jedes Mal, wenn ich mit meinen Eltern telefoniere. Also nicht viel Spektakuläres bei.
Ja, true that. Ja, da halt, sowas haben wir leider gar nicht. So eine coole Tradition. Dafür ist die Sponsionsfeier an der MedUni ziemlich geil. Also das ist quasi die Verleihungsfeier, wo du dann offiziell vom Akademischen Rat der Universität deine, und das ist kein Scheiß, DIN A2 große Pergamenturkunde überreicht kriegst mit deinem PhD. Das ist ziemlich geil. Das ist nämlich immer in irgend so einem richtig renommierten Wiener Gebäude. Ich glaube, letztes Jahr war es im Opernsaal von der Stadt Wien. Und eben das dann, da wird dann halt auf Latein irgend so ein Eid abgelegt, den jeder nachsagen muss. Keinen Blassen, was die da sagen. Wahrscheinlich beleidigen wir Mütter und ich check's nicht, weil ich kein Latein kann. Und ja, das ist halt so mega traditionalistisch, auch in so, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, aber Akademiker in Wien haben so eine spezielle Tracht, das sieht aus wie so ein Bischofsgewand ein bisschen.
Okay, nee, habe ich noch nicht gesehen.
Muss man auf YouTube nachschauen, das ist ziemlich abgefahren. Ich habe das noch nirgendwo anders gesehen, ich glaube, das ist ein Wiener Ding. Wien hat ja auch 5 Unis oder so. Und da haben dann halt eben die Dekane und hast du nicht gesehen, diese Kluft an und labern irgendeine Kacke und dann wird auf Latein geschworen und dann wird man peu à peu auf die Bühne gerufen. der Titel von der Diss wird vorgelesen, was man so gemacht hat, dann Meet and Greet und Shake Hands und echt eine schöne Veranstaltung, auch sehr geschmackvoll gemacht, so mit Orchester, also wirklich cool.
Geschmackvoll und die laufen alle wie so Bischöfe verkleidet durch die Gegend, ja.
Ja, das ist schwer zu beschreiben. Guck mal auf YouTube, ob du was findest. Das macht schon Sinn, wenn man es sieht, finde ich. That makes sense.
Kein Problem, wenn dein Elite-Dasein da so weitergeht und du das mittlerweile als gottgegeben hinnimmst, dass das sich für dich so gehört. Und ja, das ist eigentlich ganz schön. Und dann sitzt man so oder steht man an so Stehtischen und bekommt man dann Sekt gereicht und dann ist so Smalltalk.
Champagner, bitte.
Eigentlich alles ganz schön.
Champagner.
Also, ey. Früher wolltest du nicht weg von der Bushaltestelle auf dem Dorf und hast dir da, was weiß ich, Wodka reingeballert. Und jetzt, ja, wir stehen da um Stehtische und dann sehen wir so aus wie Bischöfe und trinken Champagner.
Mm-hmm. It's funny, because it's true. Ja, wenn dir jemand erzählt hätte, wie dein Leben verläuft, dann hättest du auch im Kopf geschüttelt, oder?
Das stimmt, das ist schon... Ha. Aber also ich weiß es nicht, so manchmal so Cornern.
Oh, Beste.
Das, hatten wir ja schon mal hier erklärt, was das denn ist. Könnt ihr euch gerne ja nochmal anhören. Das ist, also manchmal doch zieht es mich auch dazu, sowas zu machen. Und also wenn ich, und sei es, dass ich dann irgendwie in der Stadt unterwegs bin und dann irgendwie so, oh fuck, ich muss jetzt, was weiß ich, zum Sport oder hab jetzt noch einen Termin. Ey, oder lass dich einfach mal hier am Kiosk jetzt 3 Bier holen und hinsetzen und nichts tun, ne?
Ja, das
ein asozialer Bengel ist in mir immer noch drin.
Ich wollte gerade das Gegenteil sagen. Ich wollte gerade sagen, du bist daran schuld, dass wir das nicht mehr machen. Weil du so, oh, ich habe mein Leben im Griff. Ich bin in einer gefestigten Beziehung mit einer Frau. Oh, guck mich an, ich settle down. Schau dich an mit deinen Anfang 30, die du alleine wohnst, du Opfer, und verzweifelt Freunde suchst, mit denen du abhängen kannst. Danke, Henny, toll.
Weißt du, was ich am Wochenende jetzt ganz, ganz viel gekauft habe?
Nee.
Pflanzen.
Wirklich? Ah, das ist aber geil, Alter.
Ah, das ist wirklich okay plötzlich.
Das finde ich cool. Ja,
nee, wir waren hier im Pflanzengeschäft um die Ecke und haben für 120 Euro Erde und so Pflanzen gekauft.
The fuck? Aber das geht voll. Warte, ich schau mal kurz parallel nach. Also erstmal Pflanzen, beste Bruder. Finde ich, also gibt ein Thumbs up. Damit hast du gerade wieder Marktwert in meinen Augen gewonnen. Die sind unfassbar teuer hier in Wien, wenn du die so auf Willhaben, das ist sowas wie eBay, in Österreich kaufst. Moment. Pflanzen. Ich möchte hier mal ein paar nicht erfundene Beispiele bringen, dass wir hier ein bisschen Wahrheitsgehalt haben. Das ist doch richtig gute Unterhaltung.
Ja, aber auch Erde. Wie teuer einfach Erde ist. Und es, je nachdem, was für ein Pflanzentyp ist, darf es ja auch nicht die gleiche Erde sein. Mm. Und dann so von wegen, kaufen wir einen Erdesack dafür, für Zitruspflanzen, für was anderes, was ganz, ganz anderes plötzlich. Mm. Ja, Alter.
Das stimmt.
Erde ist nicht gleich Erde.
Vor allem, da muss man sich auch voll auskennen, okay. Auch welcher Dünger und welcher Wassergehalt und wie viel Sonnenlicht. Das ist echt nichts für Duddeln wie mich, ey.
Nee.
So, pass auf, Henny, damit du mir glaubst.
Aber
ich hab hier mal parallel rausgesucht, also von, ich bin kein Botaniker, aber von Monstera variegata, das ist irgendwie so eine großblättrige Scheiß-Zimmerpflanze, kostet ein Steckling in Wien ab 45 bis 70 Euro. Ein Steckling. What?
Was?
Ja, man, Pflanzen sind ultra teuer.
50 Euro, ey.
Es ist echt krass, du kriegst dir so kleine Scheißpflanzen, so weißblütriges Gottesauge für 19 Euro, dann ein Ficus Elastica, so ein scheiß Gummibaum, 40 Euro, ultra klein, by the way. Dann nochmal ein Gummibaum, noch kleiner, 25 Euro, die sind so scheiße teuer, Alter. Wenn du 4-5 Zimmerpflanzen kaufst, bei Privatpersonen wohlgemerkt, bist du 150 Euro los.
Scheiße. Ja. Aber wir können jetzt kurz, was für Pflanzen habe ich denn wohl gekauft?
Ah, warte, also du bist, was bist du für ein Typ? Ich glaube, du bist so ein. Du bist so ein kleines. Du bist so ein Yucca-Palm-Mäuschen. Da war ein Yucca-Palmer dabei, das spüre ich.
Nee.
Fuck! Okay.
Nee.
Gib mir noch zwei Versuche. Waren es alles die gleichen oder waren es verschiedene?
Es waren schon verschiedene. Ich würde sagen, vier verschiedene Arten, beziehungsweise vielleicht fünf. Als auch gebe ich hier als Tipp, also ich bin ja eigentlich ein verkappter BWLer.
Okay, das ist neu. okay, das war ein Tipp, mit dem ich genau Nüsse anfangen kann. Ich will eine Publikums-Joker-Question. Wenn wir sagen, dass du Pflanzen kaufen warst, Hand aufs Herz, unter uns beiden queeren Männern, hat dann deine Freundin eigentlich die Pflanzen ausgesucht und du warst Beifang?
Nee, nicht für alles.
Okay.
Manche hat sie, aber den größten Anteil habe ich mir selbst ausgesucht.
Okay, also ich glaube, da sind so eine Topfhängepflanzen dabei gewesen, die man dann mit so Makramees aufhängen kann. So würde ich jetzt mal style-konzept-technisch euch beide einordnen.
Uns beide, also mich gar nicht, aber meine Freundin, ja.
Okay, also da waren dann solche langblättrigen irgendwas, ich kenne mich Nüsse mit Pflanzen aus, weißt du, Dinger dabei, die man so an die Decke hängen kann?
Ja.
Yes!
Die haben wir, ja.
Zwei.
Wie zwei?
Also zwei solche Konzeptpflanzen oder alle vier davon. So.
Also nee, das waren nur eine.
Eine?
Wir haben noch viel mehr.
Ja, hast du noch drei erraten jetzt?
Ja, aber eben, ich will ja als BWL-Justus, was ich ja meinte, die müssen mir ja auch irgendwas bringen. Es reicht ja nicht, dass sie einfach nur hübsch aussehen,
Money sondern Trees.
Ich will ja auch irgendwas davon haben.
Du willst irgendwas davon haben? Dann wäre mein Tipp jetzt ein Zitrusbaum oder Bäumchen.
Ja, ein Zitronenbaum ist es.
Okay, Zitrone wäre sogar mein erster Tipp gewesen. Okay, also wir haben so ein Hängeteil, was auch immer. Zitrus. Es ist keine Yucca-Palme, was kenne ich noch für Pflanzen? So ein Bonsai-Bäumchen.
Nee, die bringen mir ja alle nichts. Mm. Ich will ja auch Ertrag.
Du willst Ertrag. Immer noch für Nummer 2 und 3 auch. 3 und 4.
Für Nummer 3 und 4 will ich auch Ertrag haben, ja.
Geldbäume. Fuck, keine Ahnung, Alter. Eine Feige.
Feigen, damit aus einem Feigenbaum dann so Feigen kommen, muss da so eine Feigenwespe oder Fliege oder so. So ein Ding stirbt da drin.
Really?
Und dann kann sich erst die Feige entwickeln. Ja, Mann. Eine Feige ist in keinster Weise vegetarisch, weil ja eigentlich irgendwo da drin ja noch diese komische Wespe, Mücke oder Fliege sein muss. Ich sag Feigenmücke oder Feigenwespe.
Da machen wir jetzt Definitions-Korinthen-Kackerei, aber viele Vegetarier considern Insekten nicht als höhere Lebewesen und damit als vegetarisches Essgut.
Krass. Mhm. Die können so Mehlwürmer und so ein Zeugs essen?
Ganz genau. Okay.
Ah, okay.
Okay, back to the game. Also du hast irgendwas, woraus du einen Ertrag hast. Coca-Pflanzen.
Ja. Weiß ich nicht genau, wie man das weiterverarbeitet. Ich glaube, da muss man irgendwie Benzin oder so drüber gießen und dann so die ganze Zeit stampfen.
Ja, aber, bei Narcos sind die da immer auch mit den Füßen am Werk. Finde ich ja ganz grindig, wenn da so Dudes im Busch dann so das Zeug so zerstampfen wie bei so Traubenmeische, wo ich mir denke, Alter, wasch dich.
Ja. Okay. Und das ziehe ich mir nachher durch mein Butthole. Also,
wow.
Schwierig.
Mit dir ziehe ich keinen Koks mehr, Alter. Das ist intens. irgendwas, wo du Ertrag hast. Fuck. Noch eine Zitruspflanze?
Nee, ich hatte das jetzt abgehandelt. Also das eine ist ein Zitronenbaum, das andere ist ein Mandarinenbaum. Das ist Zitrus und Zitrus. Das war also beides das Gleiche. Aber es sind zwei komplett andere Sachen.
Okay.
Und zwar habe ich noch Erdbeeren mir geholt,
What?
Die ich unbedingt haben wollte. Und jetzt werde ich den ganzen Balkon mit so Erdbeeren vollstellen.
Mhm.
Wo übrigens auch 7 bis 12 verschiedene Erdbeerarten zu kaufen waren.
Mhm.
Und ganz, ganz wichtig, weil es einfach mega geil riecht, Tomaten.
What? Aber das sind doch Einjahrespflanzen, Tomaten. Oder? Die geht doch kaputt da rein.
Ja, und? Mir doch egal. Für das eine Jahr riechen die so geil. So eine Tomatenpflanze riecht so geil. und man bekommt vielleicht sogar noch Tomaten daraus. Voll gut.
Okay, arg. Speaking of which, hier, weil wir auch in Yellow Press Gossip Podcast sind, der uns allen bekannte Greatest of All Time, a.k.a. der GOAT des Footballs, Tom Brady, hat als einen seiner Ernährungstipps, warum er als Sportler so eine krasse Langlebigkeit gehabt hat, angegeben in einem Interview mal, dass er keine Nachtschattengewächse isst. Also er vermeidet Tomaten in seiner Ernährung. Und da dachte ich mir so, Bruder, wenn das der Schlüssel zum Erfolg wäre, dann würden alle bis 45 Football spielen.
Alles, hä? Ja. Super, super, super viele, die ich kenne, mögen keine Tomaten.
Was?
Ja, richtig viele mögen keine Tomaten.
The fuck, das ist überall.
Voll weird. Und ich hätte gesagt, normalerweise, also viele Mädels mögen keine Tomaten, aber auch ein Schulfreund von mir, ein Typ, mag keine Tomaten.
What?
Also reicht es nicht zu sagen, nur Weiber mögen keine Tomaten. Weiber. Sondern
okay, aber das finde ich intens, weil Tomaten in irgendeiner Form sind ja in so vielen Speisen und Produkten.
Ja, in verarbeiteter Form ist das wieder in Ordnung.
Ach so, buh.
Aber im Salat, im Döner. Gehört in Döner eine Tomate?
Ich sag ja. Eine Scheibe.
Ja, eine Scheibe. Und was sagst du zu Mais?
Nee.
Was ich jetzt vor kurzem hatte, was übelst geil war, so ein bisschen Zitronensaft.
Ja, das machen die bei Herrn Hals Kebab, Shoutout by the way, auch drauf. Das ist so geil, ja. Alter.
Killer, ja. Mhm. War mir nicht bewusst, aber richtig, richtig gut.
Game Changer. Ich finde auch geil, dass diesen Trend, dass die immer mehr von diesem Scheibenpressfleisch weggehen und so Steak-Beef anbieten. Oh, da könnte ich drauf kommen, ey. Ja. Wenn das die Lebensmittelkontrollgesellschaft nicht mitbekommt. Oh.
Ich bin doch gerne bereit, da irgendwie einen Fünfer mehr auszugeben. Dafür ist es ein geiler Döner, als statt dann für eben einen Fünfer kriege ich so einen grindigen Döner, weiß nicht, welches Fleisch das so ist. Nee, es geht gar nicht. Da zahle ich doch gerne einen Zehner für einen vernünftigen Döner.
Absolut. Ein Zehner? Wow, okay, das ist aber jetzt dein Großverdiener-Stretch hier. Ein Zehner finde ich, boah, geil, Alter.
Was ist es? 7,50 Euro für den Lamachun-Spezial. Also das ist so mein Go-To-Move.
Mhm. Lamachun-Spezial also ist Lamachun mit Dönerfleisch, oder?
Genau, ja. Okay. Es ist einfach ein Lamachun, dann einfach ein Döner reingehauen und das ist, ja, taugt mir.
Klingt sexy.
Als auch, ey, gar nicht so leicht leer zu essen. Also ist schon echt, echt ganz schön viel.
Ein dickes Teil, was du dir in den Mund schiebst.
Oh yeah.
Love it, Alter.
Aber speaking of Döner, da ist ein bisschen, was mich in Bredouille bringt, denn ich wollte eigentlich unbedingt mit meiner Freundin mein Date in Wien haben. Und zwar würde ich mit ihr eben den einen Döner besuchen. Mhm. Und das, meinst du, das ist ein Döner ein okayes erstes Date-Ding oder geht das nicht? Oder ist das abhängig vom Döner?
Walla, Bruder, gute Frage. Ja, also ich finde erstes Date, also ich bin eh ein Fan von so, hey, also nicht spazieren und Kaffee trinken, sondern was anderes. Und einfach so ein Döner essen gehen, ist geil. Vor allem dann natürlich mit Zwiebeln, weil wenn man sich sympathisch ist und es gibt einen guten Nachtkuss, dann hat der auch so einen literally komischen Beigeschmack. Bin ich ein großer Fan von. Mhm. Ne, finde ich echt okay.
Aber dann, ich sag mal, beim Döner um die Ecke oder muss es halt der Döner sein, eben der in Wien, der bei deiner alten Wohnung dann eben das Ganze mit Holz befeuert hat, mhm, und das schon ein, boah, schon echt guter Döner war, also auch classy, oder? Ja. Reicht hier bei Mehmet um die Ecke.
Ich sag dir ganz ehrlich, das hängt von ihrem Bilderportfolio auf der Dating-App aus. Spaß. Nein, Spaß beiseite. Oh Gott, das muss dann schon ein
ab welcher Körbchengröße?
Weniger das, mehr so, ne, Spaß. Naja, es muss dann natürlich schon irgendwie Premium sein. Und dann auch irgendwelche Geschichten zu erfinden, so seit der zweiten Türkenbelagerung von Wien ist die Familie hier ansässig und in altostösterreichischer Tradition wird hier der Kebab gemacht, seit Sissi damals reingekracht ist und kurz mal aufgehört hat, sich Kokain zu spritzen und dann so ein Kebab vernascht hat. Ah, Kemal Atatürk war hier zu Besuch, als er auf Staatsbesuch in Österreich war. So eine Geschichte erfinde ich dann. Einfach so, whatever. Nee, wenn dann Nobelbruder. Wie kommst du da drauf mit Döner-Date?
Dönerfleisch ist das Einzige, was meine Freundin so, ich sag mal, ganz, ganz, ganz selten isst. Also, dass sie dann, was weiß ich, von meinem Döner halt ein bisschen was klaut. Mhm. Alles andere Fleisch isst sie nicht. Mhm. Und dann sie sozusagen ihr zeigen zu können, hey, wenn du sozusagen schon sündigst, dann sündige doch hier bei dem besten Döner, den ich jemals gegessen habe. Und das wäre eben der in Wien.
Premium.
Und deswegen wollte ich sie ihr das zeigen, ja.
Premium, Alter, Premium. Ist auf jeden Fall auch die beste Occasion, um mit seinem Vegetarier-Dasein zu brechen. Fun Fact, ich bin wegen Döner kein Vegetarier mehr. Also ich habe irgendwann vor 4 Jahren komplett besoffen den Kebab von einem Homie von mir aufgegessen und war dann so, fuck, warum mache ich das eigentlich? Und habe dann nach 6 Jahren Vegetarier-Veganer-Dasein einfach aufgehört. Eine sehr würdelose Geschichte. Also von dem her, ich empathize mit jedem, der Döner liebt. Ich würde selbst sagen, ich bin Connoisseur. Ohne Scheiß, Dicker, ich esse 4-mal die Woche Döner. Ist nicht gelogen. Uff.
Kein Bock zu kochen? Oder weil es eben wirklich so geil ist?
Es ist so geil. Es ist richtig so, ich merke, wie so die Endorphine sprudeln, wenn ich schon hinlaufe und mir dann gieriger Bastard, der ich bin, dann 2 Kalbsdöner hole, weil einer reicht nicht. Oh, ja, Mann. For real? Ja, Mann. Ich esse immer 2, ey. Das ist wirklich absurd, ey.
What the fuck? Mhm.
Das ist mein Guilty Pleasure. Das ist mein Guilty Pleasure.
Ey, ich war beim Döner hier um die Ecke und ich habe ihn halt nicht vernünftig verstanden. Mhm. Und er hatte hier Schwein. Ich so, wie Schwein? Es gibt Schweinedöner, ich nehme ein Schwein. Also Scheibe, nicht Schwein. Da habe ich erstmal beim Döner einen Schweinedöner bestellt. Da war ich auch so.
Bruder, Haram unterwegs heute, oder was, Bruder? Walla.
Ja, das war ein bisschen peinlich, als ich ihm dann eben versucht zu verklicken, dass ich als Deutscher noch Schweinedöner habe.
Ist ein Schweinedöner nicht einfach ein Gyros? Also so ein Gyros-Sandwich?
Ja, aber. Ich war halt einfach ein bisschen verwundert, aber Schwein, Beste.
Beste, Bruder. Bei Griechen wird generell viel mit Schweinefleisch gearbeitet, ey. Generell eigentlich so in Osteuropa, überall. Also ich war vor kurzem in Tschechien mit einem Homie ein Wochenende in Budweis. Die böhmische Küche war ein Reminder wieder mal, wie viel eigentlich mit Schweinefleisch gearbeitet werden kann. Das ist echt absurd.
Auch immer nur Fleisch. Mhm. Das ist eh, meine Mutter hatte das irgendwann mal ins Leben gerufen, dass zur WM sie immer so die Nationalgerichte gekocht hatte.
Das hast du schon mal im Podcast erzählt, ne?
Die ein Spiel hatten, genau. Ja. Und die ganzen Gerichte haben immer Fleisch. Mhm. Das heißt, was weiß ich, die ganzen afrikanischen Länder, wo du so denkst, hey, die werden niemals als Nationalgericht irgendwie Fleisch normalerweise haben, weil Fleisch total wertvoll ist. Und trotzdem, alle haben immer Fleisch. Das ist also schon dann irgendwann belastend.
Ja, aber ich meine, es war ja auch einfach das wertvollste Lebensmittel oder die wertvollste Kategorie Lebensmittel, weil du halt ein Tier dafür großziehen und dann töten musstest, was halt aufwendig und intens ist. Und ich meine, das ganze Massentierhaltungsthema ist ja so on a global scale eigentlich was voll Neues. Also das gibt's ja seit, schieß mich tot, 80, 90, 100 Jahren. Und vorher war das ja wirklich, es war ja ein rares Gut. Also da gab's halt den klassischen Sonntagsbraten, zumindest bei uns in Europa. Und in der Nachkriegszeit war es ja auch ein Riesenthema in Deutschland. Da gab's ja auch nie Fleisch, da gab's irgendwie Büchsenwurst oder sowas oder von den Alliierten mal irgendwas. Und ansonsten war halt der Sonntagsbraten, was ja auch schon eine Ausnahme war, ein Highlight. Also wie gesagt, in Post-World War II Germany. Und das ist ja echt eigentlich was eine relativ neue Entwicklung, dass das genau das Gegenteil ist, dass es so ein unfassbar abundantly available Ding ist und halt auch unter ethisch sehr, sehr fragwürdigen Umständen produziert.
Ja. Ein bisschen Themensprung, aber warum verwendet man dann nicht viel, viel mehr Wildschweinfleisch? Klar, das schmeckt schon ein bisschen weird, aber wie viele Wildschweine werden wohl in Deutschland pro Jahr geschossen?
Also auf Letzteres habe ich keine Antwort, aber ich weiß, dass domestizierte Schweine, also quasi Mastschweine, wenn du die entlässt, dann werden die wild. Also denen wachsen dann so richtig intense Borsten und die verändern sich. Das ist dann nicht mehr dieses pinke Ding, was man immer so im Kopf hat, so Schweinchen-Babystyle, sondern die werden wirklich so Wildschwein-esk. Und ich habe mich damit noch nie so beschäftigt, ob das jetzt genetisch dasselbe Tier ist. Ich glaube es nicht, weil das Fleisch sieht sehr anders aus. Aber ich finde es das verrückt, dass die kriegen auch so größere, also die Keiler, also die Männchen kriegen auch größere Zähne, wenn du die in die Freiheit entlässt. Also die machen eine unfassbare Transformation durch so Gefangenschaft versus in Freiheit leben. Das ist richtig krass, ey. Und zum
Krass.
zweiten Teil deiner Frage, ich würde mal schätzen, in Deutschland pro Jahr.
In Deutschland pro Jahr.
Nicht mehr als 2000.
2000. So viele erwische ich ja mit dem Auto. Nee, tatsächlicherweise sind es 900.000 Wildschweine pro Jahr.
What? Das hätte ich nicht gedacht.
Ja. Wir haben in Deutschland ein enormes Wildschweinproblem. Die haben ja keine natürlichen Feinde mehr in Deutschland eigentlich.
Außer den Sachsen.
Es gibt.
Sorry.
Nee, es gibt ja keine Wölfe und keine Bären in Deutschland. Und ja, es gibt Bären manchmal und es gibt manchmal Wölfe, aber nahezu gibt es die ja nicht. Und dadurch haben die Wildschweine können sich vermehren, wie sie wollen. Sie haben ein Überangebot an Nahrung, weil sie ja die ganze Zeit die Felder plündern können und oder im Abfall alles Mögliche finden. Das heißt, die vermehren sich noch und nöcher. Und dann werden auch gar nicht um die sozusagen, hey, wir jagen gerne, sondern ey, wenn du nicht so viele schießen würdest, dann hätten wir noch mehr Probleme mit Wildschweinen.
Wow.
Als auch im wirtschaftlichen Schaden, was die Landwirte angeht.
Und dann
Deswegen werden so viele
und
geschossen
für
pro
deinen
Jahr.
inneren BWLer natürlich auch wichtig ist, dass sowas reduziert wird.
Ja.
Okay, zart, das hätte ich nicht gedacht. Also close to a million. Wow, das hätte ich nicht gedacht. Crazy. Fun Fact, ich weiß nicht, ob die Zahl noch aktuell ist, ist vielleicht schon 10 Jahre alt. Aber bei Tönnies in Reda-Wiedenbrück, was die größte Schlachterei in Deutschland ist, werden jeden Tag 70.000 Schweine ermordet. What? Das ist absurd, oder?
70. Das ist richtig absurd. 70.000.
Andererseits, wenn du überlegst, es gibt 80 Millionen Deutsche und davon essen, keine Ahnung, ein Drittel, die Hälfte essen Schweinefleisch. Das sind, sagen wir, konservativ gerechnet, sagen wir 20 Millionen und Viertel. Und dann 365 Tage mal 70.000, das kommt schon hin. Und das ist ja nur eine Schlachterei. Ich meine, es gibt ja etliche Schlachtereien. Aber ich finde die Zahlen trotzdem absurd. Da werden 70.000 Tiere getötet jedes Jahr. Nämlich große fucking Säugetiere. So, what the fuck, ey?
Nicht Hühner, bei denen wäre es ja okay. Sind ja keine Tiere, weiß ja jeder, sondern also richtige
So
Tiere.
ist es nämlich.
Ja.
Letzter Fun Fact dazu und dann habe ich einen Programmpunkt tatsächlich. Die
Ja.
Berufsgruppe, bei denen die höchste Rate an erektiler Dysfunktion, die mit beruflicher Tätigkeit zu tun hat, ich habe vergessen, wie ich den Satz angefangen habe und jetzt grammatikalisch korrekt beende. Auf jeden Fall die Berufsgruppe, bei der das am häufigsten vorkommt, sind Leute, die in Schlachthäusern arbeiten, also Schlachter. Das ist eine extrem hohe Prävalenz an erektiler Dysfunktion bei den ganzen Männern.
Sind zum Glück ja eh nur irgendwelche Gastarbeiter aus irgendwelchen Ostländern. Da ist es mir dann ja egal. Dann ist es ja nicht so schlimm.
Okay.
Ich hoffe, das war durchaus zu verstehen, dass es nur ein Joke war. Dass das nämlich ein klares Problem auch gleichzeitig ist. Nicht nur, dass die Tiere da unter
Weak.
Sch schlimmsten Umständen zuhauf Massen geschlachtet werden, sondern eben, dass die Leute, die sie dann eben dann da auch noch ja, ausnehmen und töten, ausgebeutet werden ohne Ende. Mhm. Und deswegen da vielleicht weniger in weniger drüber berichtet und oder gemacht wird, als wenn es andere Bevölkerungsgruppen betreffen würden. Mhm. Vielleicht. Vielleicht.
Maybe.
Also ich glaube schon, aber vielleicht. Naja, wichtiger ist, dass wir jetzt zu fröhlicheren Themen kommen und du hattest angekündigt, einen weiteren Programmpunkt zu haben und wir haben es ja normalerweise nie geschafft, jetzt hier irgendwie was Vernünftiges hinzukriegen. Und wenn wir schon mal was schaffen, dann bitte, was hast du vorbereitet?
Es ist tatsächlich the bare minimum, nämlich was du letzte Woche gebracht hast. Und zwar hätte ich einen Elevator-Pitch für dich, wenn du nicht ganz abgeneigt wärst. Mit Echo.
Ein Elevator-Pitch.
Jawoll.
Keine Ahnung, ob man das jetzt irgendwie
hört. Sicher, das war eine, also was Henrik euch gerade vorgeführt hat, ist der sogenannte Doppler-Effekt. Das ist nämlich die Frequenzverschiebung von Objekten, die zum Beispiel Schall aussenden und relativ zur eigenen Bezugs- oder Wahrnehmungsposition sich erst drauf zu und dann wegbewegen. Da gibt es dann sogenannte Frequenzshifts. Spannend, guckt's mal nach, Doppler-Effekt. Nach Christian Doppler benannt. Mhm. Okay, Henny, folgender Elevator-Pitch. Ich überlege gerade, was irgendwie witziger wäre. Ich glaube, Adam Silver, nehmen wir einfach Adam Silver. Ich habe erst überlegt, ob David Stern. Aber Adam Silver ist mit dir in New York am Empire State Building und ihr wartet auf den Aufzug. So, dann steigt ihr ein, klassisches Szenario, die Türen schließen sich. Adam Silver, entgegen dem, was man jetzt als Fan, als Casual Fan der National Basketball Association, der NBA, erwarten würde, ist ein korrupter Bastard. Und es kommt raus, dass der MVP-Vote einfach komplett rigged ist. Die ganzen JournalistInnen, die normalerweise abstimmen und Experts und Analytics, die haben nur eine Pseudostimme. Die ganzen Statistiken werden gefälscht. Das ist alles fake. Deep State, alles fake. Adam Silver hat jetzt gesagt, Digga, wir fahren da jetzt 3 Minuten hoch mit diesem scheiß Aufzug. Du alleine beschließe ich jetzt als korrupter Commissioner der NBA, entscheidest, wer der most valuable player, also der wertvollste Spieler in dieser Saison für die National Basketball Association ist. Bist du bereit?
Ich bin bereit. Ich habe 3 Minuten Zeit.
Genau, ab jetzt.
Aber nicht auf Englisch, oder?
Ja. Er ist Jude, da kann er Deutsch.
Er kann natürlich Deutsch. Hi Adam. Ich versuche jetzt zu überzeugen, wer jetzt der wirklich wichtigste und damit wertvollste Spieler der NBA für das eigene Team ist. Und ich kann eigentlich das Ganze im Ausschlussverfahren schon mal anfangen, denn es wäre total witzig, wenn es Joel Embiid wieder nicht wird. Denn genau dann ist es nur möglich, irgendwie nachzuvollziehen, dass es wirklich ein Deep State Cover-Up irgendwie läuft. Denn das ist so ein, der sich dauernd darüber aufregt. Hey, ich bin der, der am meisten Punkte macht pro Spiel. Ich bin doch eigentlich der beste Spieler. Trotzdem werde ich nie gewählt. Wie so eine kleine Memme heult darum, dass er nicht MVP wird. Und ich finde es eigentlich zu witzig, das zu haben, als dass er den MVP erhalten, ja, die MVP-Trophy erhalten sollte. Und dann wird es auch schon ganz schön schwierig, denn viel mehr gibt es nicht. Du hast nur Embiid oder Jokic und Jokic ist wieder in sämtlichen Advanced Analytics der mit Abstand beste und wichtigste Spieler in der ganzen NBA. Er würde einen Triple schaffen, er ist Europäer, er ist weiß und ja, warte. Und das würde alles so gut da reinpassen. Jetzt hat nämlich vor kurzem sich, wie heißt denn der mit Stephen A. Smith zusammen hat ein anderer ehemaliger Basketballspieler sich darüber aufgeregt, dass sämtliche MVPs, die nicht gleichzeitig auch in den Top 10 der meisten Punkte pro Spiel sind, die aber den MVP gewonnen waren, alles nur Weiße. Und da hat er versucht, so die Rassismuskeule zu schwingen. Das ist doch nicht sein kann. Und um all diesen Leuten da so Schönheit auszuwischen, fände ich es schön, wenn Jokic, der auch noch so unbasketballerisch aussieht, wieder MVP werden würde. Das würde ich einfach feiern. Und das würde genau diese alle so Jungs, die damals auf dem Platz eben kein Liegestütz. Der ist in die NBA gekommen, konnte keine einzige Liegestütz. Und jetzt ist er dreimal MVP hintereinander.
Zweimal.
Also Jokic, genau, zweimal ist er bisher hintereinander und würde jetzt zum dritten Mal bekommen. Und das ist mein MVP der Herzen und sollte dieses Jahr wieder die MVP-Trophäe erhalten.
Und Zeit ist um. Sehr gut. Okay. Also, my man from the Greek Islands doesn't get no love, or what?
Ja, schwierig, also nicht wirklich.
Was?
Also, er hat einen zu guten Supporting Cast, als auch ist das Team nicht gut genug. Denver ist das beste Team der Liga, debatable, aber auf jeden Fall im Westen haben sie den besten Rekord. Und die Bucks, die haben dann mit Middleton, Holiday, Lopez, also schwierig, ne. Da bekommt Antetokounmpo leider keinen MVP-Award von mir.
Okay, finde ich arg, Alter. Je nachdem, wenn du dir anschaust, also ich habe gerade mal parallel geschaut, beim Official Ranking, also beim Key-MVP-Ranking von der NBA ist die Reihenfolge gerade tatsächlich Jokic, Embiid, Antetokounmpo. Aber je nachdem, wo du schaust, hat Giannis Platz 2, also ist sogar vor Embiid.
Mhm, krass. Aber ich finde es...
Guck mal, das ist so krass.
Eben, ich finde es ganz witzig.
Der hat 31,2 Punkte, 11,9 Rebounds, 5,5 Assists und der ist nicht in deiner Consideration. Das ist absurd. Die Bucks sind das beste Team. What? Das ist so krass, oder? Was für eine Competition der hat, wenn der so mit solchen Stats nicht mal bei dir auftaucht.
Ja, es ist schon zurzeit echt sehr, sehr schwierig, MVP zu werden. Also normalerweise würde ich ja meinem Boy Steph Curry den MVP geben wollen. Der
hat nicht mal 50 Spiele gespielt.
Er spielt diese Saison nicht, genau, er spielt nicht so gut. Aber das ist ein Spieler, der die NBA verändert hat.
Na gut.
Durch seine Spielweise hat sich die komplette NBA verändert.
Aber das ist Jahre her. Du solltest ja immer die Saisonweise bewerten. Sonst, also wenn du danach gehst, dann musst du sagen, LeBron gewinnt jedes Jahr.
Okay.
Ja, schließt du, das wird dann
halt so. Ich bin kein LeBron-Fanboy.
Okay. Ich leg dann mal auf, dann sehen wir uns dann irgendwann.
Ja.
Okay. Kurz noch vielleicht, um das thematisch abzuschließen, weil es mich auch interessiert und ich jetzt seit der Super Bowl war, erst wieder in die NBA eingestiegen bin. Dein Hot-Tipp für die Finals?
Denver gegen Boston.
Okay. Und dann Ost-Conference-Finals Bucks gegen Celtics, oder?
Ja.
Okay. Ja. No love for the
Knicks und the Cavaliers. Und im Westen, keine Ahnung. Nee. Ja. Ganz sicher nicht für die Grizzlies. Wo dann versucht, so ein privilegierter Boy in die Hood zu kommen. Perfekt.
Ja, Henry hat gerade auf den Ja Morant-Incident angespielt. Falls euch das interessiert, gebt mal ein Ja Morant. Und ich weiß nicht, ob die Instagram-Story von ihm noch irgendwo im Archiv zu finden ist, aber schaut es euch rein. Der Homeboy hat einfach mit einer Knarre im Club irgendwie eine Story oder ein Reel gepostet, wo ich mir denke, brilliant.
Schon sehr brillant. Ja, aber mich würde jetzt ja schon interessieren und euch natürlich auch alle, wem du die MVP-Trophy gönnen würdest und wem du die Meisterschaft gönnen würdest.
Mhm. Ich würde es tatsächlich Giannis geben, weil ich finde, er ist der bessere Two-Way-Impact-Spieler. Und Nikola Jokic ist offensiv natürlich klar besser, weil der halt nicht nur ein unfassbarer Scorer ist, der alles kann von am Korb abschließen, Hookshots, Postgame, Midrange, Dreier, sondern der auch ein wahnsinnig gutes Spiel Übersicht hat und crazy Pässe spielen kann. Aber Giannis ist, klar, jetzt kannst du wieder diese Advanced Metrics nehmen mit Efficiency und hast du nicht gesehen. Da ist Jokic halt deutlich besser. Aber er ist halt defensiv lange nicht so ein Faktor wie Giannis. Und Giannis legt auch 22 Punkte, 12 Rebounds, fast 6 Assists auf, was crazy Stats sind. Er ist mit Abstand der wichtigste Spieler für die Milwaukee Bucks, die nochmal das beste Team der NBA sind. Knapp vor Boston, aber ich finde sie besser als die Celtics. Und das ist für mich der Case, dass Giannis den MVP kriegen sollte heuer. Weil ich so ein Ding für Underdogs habe irgendwie. Das finde ich geil, ey.
Und wer wird Meister?
Also das finde ich sau schwierig. Ich glaube tatsächlich auch, dass in einer 7-Game-Series die Celtics die Bucks kriegen. Einfach weil die Celtics tiefer sind als die Bucks und die halt Giannis ausschalten können. Mhm. Und dann wird es schwierig. Ich glaube ja persönlich, dass die Suns in die Finals kommen.
Okay.
Und da tue ich mich dann richtig schwer. Aber ich würde sagen, die Celtics holen sich den Ring.
Eben. Das, was auf jeden Fall jede Mannschaft in den Playoffs mehr hat als die Suns, ist Tiefe. Die Suns haben nur 5 Spieler, die zocken können, und dann haben sie so 5 Leute, die da dann so auf der Bank einfach nur rumsitzen.
Ja, aber die 5 Spieler, die am Start sind, die sind halt absurd, Alter.
Ja, das stimmt.
Also, da möchte ich nicht gegen an müssen. Wenn die alle gesund bleiben und irgendwie jetzt zueinander finden in den letzten 4-5 Spielen und der ersten Runde. Also rein vom Net-Talent, finde ich, zerstören die alles im Westen. Ich meine, Chris Paul, der zugegebenermaßen inzwischen 78 Jahre alt ist, Devin Booker in seiner Prime, Kevin Durant, der immer noch einer der, vielleicht der beste Spieler der NBA ist, vom reinen Skillset her. Dann DeAndre Ayton, der halt ein guter bis sehr guter Center ist, der dir halt einen defensiven Anker darstellt und halt auch offensiv was kann. Also seine 20-10 kann er schon auflegen. Das ist schon fucking nasty, dagegen anzukommen, wenn die alle gesund bleiben.
Mhm. Ja. Und den Warriors nochmal. Mhm. Hey, die sind letztes Jahr sind die Meister geworden und die haben die Meistertruppe zum Großteil, den Kern auf jeden Fall beibehalten. Mhm. Aber das wird nichts mehr.
Sehe ich nicht. Also die sind jetzt aktuell gerade auf Platz 6. Also müssen nicht mal ins Play-In-Tournament, wenn ich mich nicht täusche. Oder 6 ist safe, oder?
Ja, also
ja, 7 und 8 müssen.
Genau, aber das ist alles so knapp da. Die können auch noch Zehnter werden.
Ja. Also, aber die sind aktuell ein Sieg vor den Lakers. Und naja, true, die könnten halt auch legit ins Play-In-Tournament runterfallen. Ich sehe es nicht. Also Klay Thompson war richtig schlecht und wenn er gut war, war er streaky gut. Draymond ist irgendwie auch nicht mehr das, was er mal war, defensiv. Steph spielt eine Mega-Saison, aber eben hat über 30 Spiele verpasst. Dann Jordan Poole ist halt richtig krass die Saison, aber ja, ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Es tut mir leid.
Ja. Schade. Dabei mit Abstand die teuerste Mannschaft, die es jemals gegeben hat.
Ja, da sind wir wieder bei der Sache, Geld ist nicht alles, Kinder. mit diesem Schlusswort möchte ich, und ich glaube, wir machen hier einfach jetzt mal Schluss, das beschließe ich stellvertretend für uns beide, weil ich die Hosen anhab. Also gerade literally nicht, aber metaphorisch.
Dachte ich.
Aber metaphorisch. Ich möchte euch eine Empfehlung auf den Weg mitgeben. Jetzt fällt es mir natürlich ad hoc nicht ein. Checkt mal auf Instagram. Shabazz Says ist, glaube ich, sein Handle aus. Extrem witziger Content Producer. Das ist ein Chemielehrer aus Great Britain, aus UK, der solche ultra-richen Show-Offs auf Instagram verarscht, indem der quasi ihre Reels und Stories anschaut und dann kommentiert, wie die das sagen würden, wenn sie so prätentiöse Reiche wären, was ja in ihrem Content irgendwie mitschwebt. Mega witzig, also humoristisch, 10 von 10. Der ist jetzt in 4 Monaten von 6.000 Followern auf 1,5 Millionen gejumpt. Hat auch in der britischen, komplette Erfolgsstory. Wird jetzt auch überall im britischen Fernsehen chauffiert und gilt so als die Influencer-Erfolgsstory. Mega sympathischer Typ, ultra cooler Humor, zieht euch den rein, Shabazz Says, möchte ich euch mit auf den Weg geben. Ansonsten gilt wie jede Woche Downtown Cheesecake Day, Alter, Schnieblo, was auch immer, wann auch immer der stattfinden soll, der Schnitzel- und Blowjob-Tag, ist nicht alles. Wir setzen uns nicht nur für das Ausmerzen des Gender Pay Gaps ein, sondern auch für das Ausgleichen an sehr, sehr komischen, kombinatorischen, sexistischen Feiertagen. Und Contraception is a Dude's Game. Alter, nur weil es keine Pille für den Mann gibt, heißt das nicht, dass es nicht auch eure Verantwortung ist, nicht mehr Bastard in diese Welt zu setzen, als es eh schon gibt. Und mit diesem extrem schnell gesprochenen Schlussplädoyer/Rant übergebe ich an dich, Baby.
Mir bleibt nicht viel zu sagen, außer dass diese beiden Hashtags, die wir ins Leben gerufen haben, tatsächlich für uns wichtig sind. Gerne verbreiten. Es war mir ein Fest. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche oder dann die Woche oder dann die Woche wieder. Und bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen.
Ciao, ciao, macht's gut.